als David heute die Möglichkeit gegeben hat, Grüße weiterzugeben und sagte, dass er räumt Zeit dafür ein. Dann hatte ich kurz daran nachgedacht und hat gedacht, das wäre doch gut, wenn ich jetzt Grüße aus Laodicea, aus Smyrna und Ephesus weitergeben könnte. Wir waren wirklich da mit meiner Frau Valentina. Letzte Woche und teilweise diese Woche. Leider hatten wir nichts von Kirchen gesehen oder nur Ruinen. Stattdessen waren wir in einer Moschee und hatten uns gewundert, wie viel Aufwand doch man auftreibt an dieser Religion. Und mir ist aufgefallen, dass es teilweise das Bestreben jeder Religion ist, das in die gleiche Richtung geht. Man möchte Gott begegnen. Man möchte zu Gott hingelangen. Man möchte in die Gegenwart Gottes kommen. Es geht aber meistens nicht anders, als weil Götter oder Gott gerecht ist und wir Menschen eher mit Ungerechtigkeit zu tun haben. Aber seit Jesus Christus hat sich das geändert. Jesus hat die Möglichkeit geschafft, dass wir vor Gott gerecht sein können. Er war gerecht. Und weil er stellvertretend für uns gekommen ist, hat er uns das Privileg erworben und uns die Möglichkeit gegeben, dass wir auch vor Gott gerecht treten. Leider habe ich das aber auch gemerkt, dass wir auch als Christen oft mit viel Schuldbewusstsein, Schuldgefühl zu kämpfen haben, wenn wir vor Gott treten. Zwei erwachsene Männer haben den ganzen Tag geangelt. Abends sitzen sie am Feuer im Camp. Sie waren enge Freunde. Nach einer nachdenklichen Stille sagte der eine zu dem anderen, der sein Pastor war: Das Leben war nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe mich in meiner Kindheit zum Glauben an Jesus, wie er in der Bibel vorgestellt wird, entschieden. Und ich habe mich ihm zugewandt. Und tatsächlich ist das, glaube ich, dass die Bibel wahr ist und dass ich von Gott angenommen worden bin. Und das ist sehr großartig. Aber über eine Sache habe ich noch mit keinem gesprochen. Und zwar, dass mir ein Blick in der Bibel genügt, um festzustellen, dass ich noch nicht wirklich angekommen bin. Aber heute will ich nicht darüber schweigen. Ich war immer schon gläubig. Ich habe mich in die Gemeinde investiert. Ich habe Bibelklassen unterrichtet. Ich habe Sonntagsschulen geleitet. Ich habe sogar gepredigt. Aber in all diesen Jahren gab es in mir einen geheimen Hintergrund. Gott war nie real für mich. Ich las das Evangelium. Ich habe darüber gelehrt, aber es gab ein ständiges Bewusstsein in mir, tief in mir, dass ich noch nicht angekommen sei. Diese Geschichte las ich in einem Buch und ich dachte, wie aktuell. Auch meine Beziehung zu Gott war viele Jahre mit Schuldbewusstsein geprägt. Meine Gebete drückten es sehr oft so aus: Gott, du bist ein großer Herrscher, heilig und gerecht. Ich dagegen. Klein, nichtig und mit Sünden, mit Fehlern behaftet. Du bist würdig, ich dagegen unwürdig. Und du, Gott, bist mächtig, ich eher ohnmächtig. Im Vergleich mit dir bedeutungslos. Du bist stark, ich bin schwach. Du bist reich, ich bin arm. Du kannst alles, ich kann nichts Gutes ohne dich. Ich habe aber festgestellt, dass Gott in der Bibel ein anderes Bild von den Gläubigen an Jesus Christus zeichnet. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, ich bin noch nicht angekommen. Je mehr ich den Unterschied zwischen dem Zeugnis der Schrift feststellte und meinem tatsächlichen Leben, umso mehr habe ich den Eindruck, dass ich eine falsche Realität aufgesessen bin. Denn eine Realität, die wir für wahr halten, aber dem Zeugnis der Schrift nicht übereinstimmt, ist eine falsche Realität. Eine zur Wirklichkeit gewordene Lüge. Man braucht die Realität, eine falsche Realität oder jede Realität nur mit dem Zeugnis der Wahrheit vergleichen, um festzustellen, ob die Lüge oder Wahrheit ist. Aber auch dies kann der lebendig machende Glaube überwinden. Ich meine das Schuldbewusstsein, das ständige Schuldbewusstsein vor Gott, indem wir Gott und seinem Zeugnis in der Schrift mehr Recht geben als unseren Empfindungen. Unser Glaube ist es, der uns von Gott selbst gegeben worden ist, der die Welt überwindet. Und das physisch für die Augen sichtbare, für die Augen unsichtbare für uns sichtbar macht. Hebräer Kapitel 11, Vers 1 sagt das ganz deutlich. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und Gott gibt uns in der Schrift eine Menge Bilder, wie er uns, die an Jesus gläubig geworden sind, wirklich sieht, in welchen Stand er uns versetzt. Und das nicht nur erst im Himmel. Ich möchte hier wirklich nicht schmälern, das, was uns im Himmel erwartet. Und ein Blick in der Bibel reicht, um festzustellen, es gibt jede Menge, was uns noch erwartet. Aber auch, es gibt auch jede Menge, was uns jetzt schon hier erwartet und bereitsteht. Und wir tun gut daran, es zu studieren und uns anzueignen. Da gibt es zum Beispiel solche Ausdrücke in der Bibel. Ihr seid in ihm vollkommen. Oder wir überwinden weit. Wisst ihr, was weit überwinden ist? Wenn es mal ein Hindernis gibt, das vielleicht so hoch ist und ich springe so hoch, dann habe ich es weit überwunden. Oder wenn ihr 2 Runden um den Fußballplatz laufen müsst, und während die anderen mit dem Atem zu kämpfen habt, ihr schon 4 Runden geschafft habt, dann habt ihr weit überwunden. So stellt Apostel Paulus hier das Leben eines Christen dar und sagt, wir überwinden weit. Leider müssen wir auch feststellen, dass wir unterliegen. Stimmt's? Keine Verdammnis mehr, lesen wir in der Bibel. Ich vermag alles. Herrlich, heilig und tadellos. Ich habe wegen der Zeit wegen die Schriftstellen jetzt nicht genannt, aber man kann das alles nachschlagen. Dies ist nur eine kleine Auswahl von dem, wie die Bibel die an Jesus Gläubige bezeichnet. Das Zeugnis der Schrift ist noch viel reicher. Der nächste Vers ist überhaupt der Hammer. Steht in 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Stimmt diese Hälfte? Dann stimmt aber auch die zweite Hälfte. Damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Ist es dir schon bewusst geworden, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist? Habt ihr aufgepasst, welchen Wortschatz die Bibel hat? Ist es nicht so in unserem Leben, dass wir, wenn wir zu Gott beten, ständig von unserem eigenen Schuldbewusstsein geplagt werden? Laut dieser Stelle ist es schon lange nicht mehr nötig, sich schuldig zu fühlen. Außerdem ist es das Werk Satans, die Auserwählten Gottes zu beschuldigen. Gott rechtfertigt. Denken wir doch an Adam und Eva. Solange sie noch ohne Sünde waren, dann konnten sie unbeschwert eine Beziehung zu Gott pflegen. Die konnten mit ihm spazieren gehen, ohne jegliches Schuldbewusstsein. Und unbefangen und frei mit Gott im Garten spazieren gehen und sich mit ihm zu unterhalten. Sobald Sünde in ihr Leben kam, hatten sie keine Freimütigkeit mehr mit Gott oder vor Gott. Sie versteckten sich. Es ist nicht so, dass Gott kam, Adam gerufen hatte, ihn gefunden hatte, die Sache beiseite gelegt wurde und schon war alles wieder unbeschwert. Nein, es dauerte mehrere tausend Jahre, bis die Beziehung wiederhergestellt wurde. Alles, was bei Adam in die Brüche ging, dafür kam Jesus, um es zu reparieren. Adam verlor die unbeschwerte Beziehung zu Gott. Jesus stellte sie wieder her. Es ist wieder möglich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Unbeschwert, mit Freimut. Adam wurde bestraft für seinen Ungehorsam. Jesus erledigte es für uns, indem er die Strafe auf sich nahm. Adam musste weg von Gott. Jesus verschaffte uns den freien Zugang zu Gott. Adam musste sterben. Jesus brachte das Leben im Überfluss. Adam hatte in der Versuchung versagt. Jesus brachte den Sieg. Es gibt noch mehr, was man hier aufreihen kann. Adam wurde schuldig. Jesus gab uns seine Gerechtigkeit. Über jedem dieser Sachen oder diesen Eigenschaften könnte man predigen. Ich beschränke mich nur auf die letzte. Adam wurde schuldig. Jesus brachte uns seine Gerechtigkeit. Glaubst du das? Was du glaubst, das wirst du leben. Und wenn du glaubst, dass Jesus dir seine Gerechtigkeit gegeben hat, dann kannst du unbeschwert vor Gott treten. Die Bibel sagt, und dann werden wir Freimut haben vor ihm. 2. Korinther 5, Vers 21 lese ich nochmal. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Und wenn dieser erste Teil des Verses stimmt, dann stimmt auch der zweite, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. An dieser Stelle eine Frage. Wer hat größere Gerechtigkeit? Du oder Jesus? Als mir zum ersten Mal diese Frage gestellt wurde, musste ich auch kurz zucken. Aber wenn ich im Glauben empfange, was Jesus gibt, dann empfange ich seine Gerechtigkeit in mein Leben. Entweder habe ich die Gerechtigkeit Gottes oder ich habe gar keine Gerechtigkeit. Entweder hast du die Gerechtigkeit von Jesus angenommen oder du hast gar keine Gerechtigkeit. Versteht ihr? Das sagt dieser Vers aus und viele andere Stellen in der Bibel. Predigtthema: Wir sind gerecht vor Gott, sobald wir Jesus angenommen haben. An dieser Stelle will ich aber eine Definition über Gerechtigkeit geben. Ich werde sie zweimal lesen. damit sie uns ein bisschen besser einprägt und wir es vielleicht im Leben leben können. Also, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, in die Gegenwart vor Gott zu stehen, ohne ein Gefühl von Schuld, Verdammnis oder Minderwertigkeit. Ich lese das nochmal. Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, in der Gegenwart vor Gott zu stehen, ohne ein Gefühl von Schuld, Verdammnis oder Minderwertigkeit. Eine Erlösung, die den Menschen nicht gerecht machen würde, wäre gar keine Erlösung. Entweder macht uns Gott gerecht und wir können mit Freimut vor Gott treten als seine vollwertigen Kinder, oder wir sind noch nicht erlöst. Oder wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit beiseite liegen lassen und nicht so wie die Schrift es uns befiehlt, ihn anzuziehen. Was das im Einzelnen für uns bedeutet, Gottes Kind zu sein, das gilt es im Rest des Lebens und auch in der Ewigkeit, denke ich, herauszufinden. Auf jeden Fall kann der Tat Gottes nichts hinzugefügt werden. Sie ist perfekt und ausreichend, um uns gerecht vor Gott zu stellen. Gott ist sogar treu und gerecht. Bemerkt euch das Wort gerecht, wenn er uns in jegliche Schuld vergibt. Das Werk Christi war so genügend und so ausreichend, so umfassend, dass Gott ungerecht wäre, wenn er uns die Schuld nicht vergeben würde. Jesus hat ein gültiges Werk vollbracht, worauf wir uns verlassen können, dass es uns genug Schutz bietet. Warum versagen wir so oft? Vielleicht, dass wir unsere Blickrichtung woanders haben. Weil wir dem Zeugnis der Schrift zu wenig Beachtung schenken. Wir sind gut darin, uns unsere Mangel und unsere Unvollkommenheit vor Augen zu halten. Unsere Schwächen und Unfähigkeit, Gott wohl zu gefallen. Wir sind gut darin, den Mangel an Gerechtigkeit aufzuzeigen, indem wir uns selbst ein schlechtes Gewissen machen. Wir wissen zum Beispiel, dass wir uns nicht der Welt anpassen dürfen und predigen gegen Unglauben. Aber uns anzueignen, was Christus uns erworben hat, haben wir in vielerlei Hinsicht verpasst. Ihr merkt, ich predige nicht nur zu euch, ich predige auch zu mir. Wir wissen nicht, wie wir die Gerechtigkeit Gottes uns durch den Glauben aneignen können, um unbeschwert vor Gott zu treten und in eine Gemeinschaft mit ihm leben, die die Bibel uns vorstellt. Deshalb haben wir viele dieser wunderbaren Verheißungen der Schrift uns noch nicht angeeignet. Und vieles haben wir auf das Jenseits verschoben. Wir werden Ruhe haben, wenn wir in den Himmel kommen. Wir werden Sieg haben, wenn wir in den Himmel kommen. Wir werden Überwinder sein, wenn wir in den Himmel gekommen sind. Wir werden Frieden mit Gott haben, wenn wir in den Himmel kommen. Wir werden nicht mehr versagen, wenn wir in den Himmel kommen. Alles haben wir auf das Jenseits verschoben. Auf diese Seite haben wir gelassen Versagen, Elend, Enttäuschung, Schwäche. Aber urteilt doch selbst, für welche Zeiten sind folgende Zusagen der Schrift anzuwenden. Ich lese jetzt nacheinander einige Bibelstellen, um zu zeigen, und bitte passt auf, für welche Zeit die gesagt worden sind. Kolosser 2, Verse 9 bis 10. Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt. Römer Kapitel 8, Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Vor diesem Vers sind alle bekannten Mächte erwähnt, die eventuell in Frage kämen, uns von der Liebe Gottes zu scheiden. Und dann sagt Apostel Paulus, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Nicht erst im Himmel, jetzt schon. Versteht mich richtig. Ich will das, was uns im Himmel erwartet, überhaupt nicht schmälern. Aber ich möchte, dass wir das, was Gott für uns jetzt schon bereithält, in Anspruch nehmen und unser Leben anwenden, es leben. Denn wir werden nur das leben, was wir glauben. Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Wie viel ist alles? Alles ist viel. Es ist alles. Oder Römer Kapitel 8, Vers 1. Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Wie wenig ist keine? Es gibt keine Verurteilung mehr. Das Werk Christi ist vollkommen. Und sobald wir uns unter sein Blut stellen, gibt es keine Verdammnis mehr vor Gott. Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, vor Gott zu treten, ohne jeglichen Gefühl von Scham, von Schuldbewusstsein und Mangel. Römer Kapitel 5, Vers 1. Gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Frieden ist nie einseitig und besonders nicht bei Gott. Frieden, dieser Frieden, den Jesus uns erworben hat, gibt uns die Freimütigkeit, in Gott, mit Gott in Frieden zu leben. Die Tatsache, dass Adam wegen diesem einen kleinen Verbrechen aus dem Garten Eden musste und aus der Gegenwart Gottes weg musste, zeigt, wie gerecht Gott ist, wie sensibel Gott ist für jede Art von Ungehorsam. Das ist aber rückgängig gemacht worden, seitdem wir Jesus Christus kennen. Ich will das, was uns im Himmel erwartet, überhaupt nicht kleinreden. In keinster Weise. Im Gegenteil, glaube ich auch, wenn wir in diesem Leben viel versagt haben, das wird uns da noch viel deutlicher werden. Und wir werden uns vielleicht so ein kleines Bedauern haben, dass wir das, was Gott uns bereithält, nicht in Anspruch genommen haben. Aber wir dürfen die großen Verheißungen, die für diese Seite nicht unbeachtet lassen. Es ist sogar lebensnotwendig für das geistliche Leben in uns, in dieser Erkenntnis zu wachsen und zuzunehmen. Wir werden nur so im Glauben wachsen können, wenn wir diese neuen Qualitäten des neuen Lebens mit Christus erkennen und anwenden in unserem Leben. Habt ihr schon gemerkt, dass das schlechte Gewissen vor Gott nicht wirklich von Gott kommt, sondern ein anderer ist dafür zuständig, uns zu verklagen, uns zu beschuldigen? Gott hat ein vollkommenes Werk vollbracht, uns zu rechtfertigen. Und wenn wir diese Rechtfertigung nicht beachten, beiseite liegen lassen, nicht annehmen oder für ungenügend halten, beleidigen wir in der Wirklichkeit Gott damit. Denn damit würden wir sein vollkommenes Erlösungswerk in Frage stellen. Aber wenn wir dem Zeugnis der Schrift glauben, das Angebot Gottes annehmen, dann und nur dann ist es möglich, mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes zu treten und dabei ein sauberes Gewissen genießen. Dies ist das Zeugnis der Schrift und deshalb ist es wahr, auch wenn die Realität anders aussieht. Das Wort Gottes ist wahr. Ein Beweis dafür ist Hebräer Kapitel 10, Verse 19 bis 23. Ich werde nicht alle Verse lesen, damit wir uns nicht verlaufen in den vielen großen Aussagen dieser Schriftstelle. Vers 19. Wir haben also die Zuversicht, Brüder, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Da, wo früher nur der Hohepriester einmal im Jahr und nur mit Blut eintreten durfte, das ist frei gemacht worden für jeden. Jeder darf in das Allerheilige Gottes hineintreten durch das Blut Jesu Christi, was er einmal vergossen hat. Lasst uns mit aufrichtigem Herzen, Vers 22, und voller Gewissheit des Glaubens hineintreten, das Herz durch Besprengung gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Warum? Warum fordert uns der Hebräer dazu, es festzuhalten? Weil wir dazu neigen, es loszulassen. Der Hebräerbrief oder der Hebräerbriefschreiber fordert uns darauf auf, dass wir diese Verheißung festzuhalten. Und zwar sagt er, die Begründung ist nicht bei uns, sondern bei Gott selbst, weil er treu ist. Er wandelt sich nie. Ähnlich verhält er sich mit allen anderen Zusagen Gottes. Können wir uns auf Gott verlassen? Können wir uns auf den Schreiber des Judasbriefes verlassen, auf Judas, den einen der Jünger Jesu? Judas hat nur ein Kapitel geschrieben. Und das ist der Vers 24 und 25, die letzten beiden Versen im Judasbrief. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinem Thron treten könnt. Und das nicht erst im Himmel. Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unserem Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit. So ist es auch heute. Und so wird das für immer und ewig sein. Amen. Wir sind vor Gott gerecht, laut Zeugnis der Schrift. Und in diesem Sinne ist es möglich, vor Gott gerecht zu sein. Ich bin vor Gott gerecht, wenn ich dies auf mich anwende. Amen.